Meister Jade, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte.
Ah, warte kurz, K11. Ich bin gerade...
Ich möchte Sie inständig darum bitten, eine neue Folge zum Thema Droiden aufzunehmen.
Droiden? Das hatten wir doch gerade erst.
Nun, vielleicht dürfte ich Ihnen meine Gründe vortragen.
Nee, warte mal, K11. Ich habe aber eine gute Idee. Wie wäre es denn, wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns einfach Themenvorschläge einreichen? Viele haben das ja schon gemacht. Und euch sage ich, ich habe alle Themen aufgenommen und bearbeite die und die werden auch erscheinen.
Was?
Aber wenn du vielleicht da draußen auch noch eine Themenidee hast, dann lass mir doch einen Kommentar an eine Folge oder an den Podcast da. Und schreib mir doch mal, was du gerne hören würdest.
Aber ich wollte doch gerade...
Das fände ich eine super Idee. Danke, K11.
Nein, ich habe doch
Lass
ein
Thema... Lass uns mit der neuen Folge anfangen. Los geht's.
No.
Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Hi, ich bin Marvin. Und in dieser Folge geht es um die Klonkrieger. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Legends. Dieser Podcast ist werbefrei. Du kannst aber mich und meine Arbeit unterstützen. Schau doch mal in die Shownotes.
Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen.
Lama Su zu Obi-Wan Kenobi. Die Klonkrieger waren Soldaten, die für die Galaktische Republik gezüchtet und trainiert wurden. Die Klonarmee, genannt Große Armee der Republik, kam in den Klonkriegen zum Einsatz, angeführt von Jedi-Generälen, auch Jedi-Ritter genannt, und Jedi-Kommandanten, das waren die Padawane. Aufgrund des strikten militärischen Trainingsprogramms, dem sie von Beginn an unterworfen waren, unterstützt durch genetische Veränderungen an ihrem Erbgut, zeichneten sich die Klone durch bedingungslose Treue zur Republik und ihrem Oberhaupt, Kanzler Palpatine, aus. Geschichte: Der Auftraggeber. Im Jahr 32 vor der Schlacht von Yavin gab Jedi-Meister Sifo Dyas den Kaminoanern, Bewohnern des Wasserplaneten Kamino, den Auftrag zur Produktion einer Klonarmee für die Galaktische Republik. Die Kaminoaner galten als Experten im Klonen und hatten in der Galaxis den einschlägigen Ruf, hervorragende Soldaten und Arbeitsklone für gefährliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Arbeit in Minen, zu produzieren. Die genauen Umstände der Erteilung dieses Auftrages sind mysteriös. Der Jedi-Orden selbst hatte laut Jedi-Meistern Mace Windu und Yoda niemals den Auftrag zur Produktion einer solchen Armee autorisiert. Zudem war Meister Sifo Dyas etwa zum Zeitpunkt der Auftragserteilung längst verstorben. An seiner Stelle hatte ein seinerzeit unbekannter Mann namens Tyrannus die Überwachung der Arbeiten übernommen, von dem sich später herausstellte, dass er identisch mit Graf Dooku von Sereno war, dem Mörder von Sifo Dyas und Sith-Schüler von Darth Sidious. Die genetische Vorlage. Die Kaminoaner schlugen vor, eine machtsensitive genetische Vorlage für die Klonarmee zu wählen, aber Tyrannus lehnte diesen Vorschlag ab. Stattdessen setzte er ein hohes Kopfgeld auf Komari Vosa, seine ehemalige Padawan, aus und ließ einige in seinen Augen geeignete Kandidaten gegeneinander darum kämpfen. Schließlich setzte sich der mandalorianische Söldner Jango Fett gegen seinen erbittertsten Rivalen Montross durch und brachte das Opfer zur Strecke. Tyrannus war von seiner Leistung beeindruckt. Da Fett dadurch bewiesen hatte, dass er in der Lage war, erfolgreich gegen Jedi zu kämpfen, was auch im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben der Klonarmee von großem Interesse war. Tyrannus bot ihm eine große Summe, um sich als Spender genetischen Materials zur Verfügung zu stellen und dabei zu helfen, das Ausbildungsprogramm für die Klone zu gestalten. Fett stimmte diesem Angebot zu, unter der zusätzlichen Bedingung, einen genetisch unveränderten Klon als Sohn für sich selbst zu erhalten. Seinen Sohn Boba Fett. Während der Verhandlungen mit Dooku erfuhr Fett den wahren Zweck der Klonarmee, die Jedi eines Tages zu beseitigen. Diese Tatsache war, neben der beträchtlichen Bezahlung, ein weiterer Grund, warum Jango Fett dem Angebot zustimmte, da er seit der Schlacht von Galidran eine starke persönliche Abneigung gegen Jedi empfand. Das genetische Material von Jango Fett sollte einige Modifikationen erfahren. Als erstes wurde der Alterungsprozess der Klone beschleunigt, sodass sie in der doppelten Geschwindigkeit alterten. Dieses sollte eine zu lange Ausbildungszeit vermeiden und einsatzbereite Soldaten bereits in 10 Jahren produzieren, anstatt in einer normalen menschlichen Zeitspanne von ungefähr 20 Jahren. So waren die Klone schneller als gewöhnlich kampfbereit. Außerdem wurden sie mit einer Manipulation ausgestattet, mittels welcher die Klone jeden Befehl ohne jegliche Widersprüche befolgen und nur so wenig wie nötig sprachen. Beginn der Produktion. Ein Fehlschlag.
Ich gebe zu, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben bei dem Versuch, die genetische Vorlage zu verbessern.
Orun war. Zu Beginn versuchten die Kaminoaner, das genetische Material des Spenders zu verbessern, indem die Intelligenz und körperliche Leistungsfähigkeit erhöht wurden. Dieser erste Testlauf erwies sich allerdings als Fehlschlag. Von den 12 hergestellten Prototypen verstarben 6 bereits im Embryonalstadium. Die übrigen 6 Klone erfüllten nicht die strengen Qualitätsansprüche der Kaminoaner, da sie sich zwar mit einer um 35% erhöhten Intelligenz als äußerst scharfsinnig erwiesen und zudem ein eidetisches Gedächtnis hatten, allerdings auch Verhaltensauffälligkeiten zeigten und gar nicht kommandierbar waren. Im Alter von 2 Jahren, was durch die genetisch bedingte Wachstumsbeschleunigung einem physischen Alter von 4 Jahren entsprach, sollten sie nach entsprechenden Tests deswegen rekonditioniert, das heißt in diesem Fall eliminiert werden. Der mandalorianische Sergeant Cal Skirata, der von Jango Fett zum Trainieren von Spezialeinheiten nach Kamino geholt worden war, verhinderte allerdings die Tötung von 6 Kindern und nahm sich ihrer an. Aus ihnen wurden die berüchtigten Null-Arcs, die während der Klonkriege vor allem für Geheimdienstaufgaben und sogenannte schwarze Operationen eingesetzt wurden. Sie galten als psychopathisch und waren ausschließlich loyal gegenüber Cal Skirata, der für sie wie so etwas wie eine Vaterfigur war. Nach der Schlacht von Geonosis wurden sie deswegen für die Dauer des Krieges seinem Kommando unterstellt und auf diese Weise zu einer höchst effizienten Spezialeinheit. 100 Alpha-Klone. Ich hoffe bloß, sie sind nicht so, wie ich es in dem Alter war. Jango Fett. Im zweiten Testlauf produzierten die Kaminoaner 100 sogenannte Alpha-Klone, die, nach den Erfahrungen mit den Null-Arcs, von der obligatorischen Wachstumsbeschleunigung einmal abgesehen, keine genetischen Veränderungen am Erbgut erfuhren. Diese Einheiten sollten von Jango Fett persönlich ausgebildet werden und sie wurden zu den sogenannten Advanced Reconnaissance Commandos, kurz Alpha-Arcs. Diese Soldaten waren, wie Jango auch, vor allem Einzelgänger und wurden dementsprechend dazu ausgebildet, alleine und selbstständig hinter den feindlichen Linien zu operieren. Ihre Spezialgebiete hierbei waren klassische Kommandoaufgaben, wie zum Beispiel die Sabotage und die Vorbereitung größerer Infanterieeinsätze. Sie galten als äußerst schwer zu kommandieren und wurden nach Jango Fetts Tod in Stasis versetzt, da die Kaminoaner sie für zu gefährlich und unberechenbar hielten, um sie zum Einsatz zu bringen. Sie waren für die letzte Verteidigung im Falle eines Angriffs auf die Klonanlagen bestimmt und sollten in diesem Fall die noch unreifen Klone und Kinder töten, damit sie nicht in die Hände der Separatisten fielen. Nach der ersten Schlacht um Kamino, bei der die Arcs aus der Stasis geweckt wurden, wurden sie in die große Armee der Republik integriert. Ein Alpha-Arc, A-17, kehrte später nach Kamino zurück, um dort als Ausbilder für reguläre Klonkommandanten zu fungieren, die durch die Vermittlung besonderer Arc-Fähigkeiten bessere Führungsoffiziere werden sollten. Er bildete unter anderem die Kommandanten CC-2224, auch Cody genannt, den Klonbegleiter Obi-Wan Kenobis, CC-5052 Bly, CC-1004 Gree und CC-1138 Bakara aus. Die regulären Klone.
Ich weiß jetzt, wie die Kaminoaner es angestellt haben. Sie haben unsere Gene gegen uns verwendet. Diejenigen, die uns mit unseren Brüdern zusammenhalten lassen, uns loyal machen, dazu bringen, unsere Väter zu respektieren und ihnen zu gehorchen, damit wir eher Befehle folgen. Sie mussten das entfernen, was Jango zu einem egoistischen Einzelgänger gemacht hat, sonst hätten sie schlechte Infanteristen bekommen. Und an den Alpha-Arcs kann man sehen, dass sie nicht falsch lagen. Maria.
Nachdem sich auch die Alpha-Arcs als zu instabil und schwer zu kommandieren herausgestellt hatten, manipulierten die Kaminoaner das genetische Material in größerem Ausmaß. Wünschenswerte Eigenschaften aus Jangos Erbgut wurden betont, wie zum Beispiel Loyalität, Mut, Aggression und ein sehr starker Sinn für Disziplin. Unerwünschte Eigenschaften hingegen wurden entfernt, insbesondere alles, was Django zum Einzelgänger machte und damit ungeeignet für einen Infanteristen. Im Endresultat waren die neuen Klone in höchstem Maße diszipliniert, bereit und willig, Befehle zu befolgen. Wichtige Grundelemente für jede funktionierende Armee. Auf diesem manipulierten genetischen Ausgangsmaterial basierten sämtliche Kloneinheiten, reguläre Infanterie wie auch spezialisierte Einheiten, zum Beispiel Republikkommandos, die sich ausschließlich durch ihre hochspezialisierte Ausbildung unterschieden. Mit diesem genetischen Material war die strenge Kamino-Qualitätskontrolle zufrieden. Von 200 Klonen erwiesen sich im Schnitt nur 7 als Unterstandard und wurden rekonditioniert, was als äußerst gute Quote galt. Missgebildete Klone wurden zum Putzdienst und ähnlichen Arbeiten eingesetzt, wie 99, sofern sie nicht durch die Kaminoaner als nutzlos deklariert und getötet wurden. An dieser Stelle, 99, war ein missgebildeter Klonkrieger, der auf dem Planeten Kamino lebte. Da er sich nicht für den Kampf eignete, diente er als Reinigungskraft in den Klonanlagen. Trotz seiner missgebildeten Figur war er für seine Intelligenz bekannt. Die Produktion und das Training der Kloneinheiten war ein fortlaufender Prozess. Dadurch befanden sich die Klone schon in ihrer Trainingsphase, während eine andere Produktionsschicht mit der embryonalen Entwicklung neuer Klone beschäftigt war. Das Training. Neben der genetischen Manipulation spielte die strikte Ausbildung der Klone eine entscheidende Rolle, da Verhalten und Leistungen im Feld nicht durch Gene allein bewerkstelligt werden konnten. Im Frühstadium erhielten alle Klone gleichermaßen ein Flash-Training, wodurch ihnen die Grundlagen des militärischen Handwerks vermittelt wurden: Waffenkunde, Taktik und Drill. Im Weiteren unterschied sich die Ausbildung stark, je nachdem, welche Funktion ein Klon zugeordnet wurde. Neben dem Flash-Training wurden alle Klone einer Live-Feuer-Ausbildung unterzogen, wo sie unter realen Einsatzbedingungen in großen Simulationsanlagen auf Kamino alle denkbaren Kampfsituationen ausgesetzt waren. Durch die Verwendung von schmerzhafter Simulationsmunition zu Beginn der Ausbildung und dem Umstieg auf scharfe Munition ab dem Alter von 5 Jahren wurde gewährleistet, dass ein Trainingseffekt im höchsten Maße gegeben war. Die Trainingsanlagen auf Kamino konnten jede Art von Umgebung simulieren, von Häuserkampf über Dschungel bis hin zur Wüste und Eis. Zusätzlich verstärkten die Kaminoaner den Lerneffekt durch den Einsatz von KE-8 Enforcer-Schiffen, mit Elektroschockern ausgestatteten kleinen Schiffen, die über dem Gelände kreisten und Klone, die keine zufriedenstellende Leistung brachten, motivierten. Im Gegensatz zu Droiden wurden Klonen keine synthetischen Kampfprogramme installiert, welche sie statisch kämpfen ließen, sondern sie waren schon in der Lage, kreativ zu denken und eventuell ungünstige Befehle auch freier zu interpretieren, anstatt sie roboterhaft auszuführen. Dadurch waren sie Droiden in Kampfsituationen weit überlegen. Das disziplinierte Befolgen von Befehlen, ungeachtet persönlicher Gefühle, war dem rigorosen Training zuzuschreiben. Die Tatsache, dass die Order 66 von nahezu allen Einheiten ausgeführt wurde, hatte nicht, wie vielfach fälschlich angenommen, genetische Gründe oder wurde den Klonen gar einprogrammiert. Nein, nein, es gehörte zu einer ganzen Reihe regulärer Worst-Case-Szenarien, die im Rahmen des Drills immer wieder eingeübt wurden. Das Training der regulären Einheiten. Die regulären Einheiten, das heißt ein Großteil der Infanterie und der Klonpiloten, erhielt keine besondere Ausbildung durch menschliche oder anderweitig nicht-kaminoanische Ausbilder. Ihre Ausbildung beschränkte sich auf ausgiebiges Flash-Training und die Live-Feuerübungen. Der Inhalt ihres Trainingsprogramms orientierte sich dabei an der spezifischen Aufgabe des jeweiligen Klons. Raumjägerpiloten übten bereits sehr früh in der Schwerelosigkeit, während Piloten von Landungs- und Bodenfahrzeugen lernten, jedes Fahrzeug der großen Armee der Republik zu beherrschen. Offiziere der regulären Einheiten, die sich aus den Rängen Sergeant, Leutnant, Hauptmann und Kommandanten zusammensetzten, erhielten ein gesondertes Flash-Training. Das sollte ihnen notwendige Kenntnisse zum Führen der Einheiten vermitteln. In jeder Einheit erhielten einige Klone neben dem grundlegenden medizinischen Training, das alle bekamen, eine zusätzliche Sanitäterausbildung. Das Training der Spezialeinheiten. Stellt euch vor, ihr seid eine Hand. Jeder von euch ist ein Finger, und ohne die anderen seid ihr nutzlos. Alleine kann ein Finger nicht greifen oder kontrollieren oder eine Faust formen. Ihr seid nichts alleine, aber ihr seid alles zusammen. Karl Skirata. Neben den Arcs, die von Jango Fett persönlich ausgebildet wurden, erhielt eine weitere Gruppe von Klonen persönliche Betreuung durch nicht-kaminoanische Ausbilder. Die 10.000 Republikkommandos. Hierbei handelt es sich um in Vierergruppen operierende Spezialeinheiten, die zwar auf dem regulären genetischen Material basierten, jedoch von frühester Kindheit an von der Armee abgesondert wurden und in kleinen Gruppen von je 4 Kindern aufgezogen wurden. Während die Arcs von Anfang an lernten, alleine zu operieren, lernten die Republikkommandos als Einheit zu funktionieren. Sie wurden stark aufeinander geprägt und so zu einer verschworenen Einheit zusammengeschweißt und lernten auf diese Weise effizient zu funktionieren. Um sie auszubilden, hatte Jango 100 handverlesene Ausbilder nach Kamino geholt, davon 75 Mandalorianer. Diese waren auf Mandoa bekannt als Kui Valdar, die, die nicht mehr existieren. Aufgrund des streng geheimen Klonprogrammes mussten diese Ausbilder sämtliche Verbindungen zur Außenwelt abbrechen und nicht einmal ihre Familien durften etwas von ihrem Auftrag erfahren, sodass viele von ihnen in der Heimat für tot gehalten wurden. Jeder Ausbilder bekam 25 bis 26 dieser Kommandosquads zugewiesen und trainierte sie nach seinen eigenen Vorstellungen und in seinen Spezialgebieten. Es stellte sich im Laufe des Krieges heraus, dass die Squads, die von den Mandalorianern trainiert wurden, eine signifikant höhere Überlebensrate aufwiesen als die Squads, die von nicht-mandalorianischen Ausbildern trainiert wurden. Dennoch wurde fast die Hälfte der Republikkommandos bereits in der Anfangszeit des Krieges getötet, da die Befehlshabenden Jedi unerfahren waren und nicht wussten, wie die hochspezialisierten Einheiten einzusetzen waren, sodass viele von ihnen einfach als Infanterie zum Einsatz kamen. Mit wachsender Erfahrung der Jedi wurden die Kommandos als Spezialeinheiten gemäß ihrer Ausbildung eingesetzt und dadurch die Verlustrate enorm gesenkt. Zudem erreichten diese Kräfte zu 90% ihrer Einsatzziele. Neben regulären Live-Feuerübungen mussten die Republikkommandos wie auch die Arcs in ihrer Ausbildung lernen, extreme Situationen durchzustehen, wie das Standhalten bei Folter. Eine berüchtigte Übung war eine mit verwesten Nerf-Eingeweiden gefüllte Grube, durch die die Soldaten robben mussten. Dann gab es noch die Klonattentäter. Eine in der Kampfkunst des Teres Kasi ausgebildete und mit Vibroklingen bewaffnete Einheit, deren Aufgabe es war, gezielt wichtige Persönlichkeiten der Separatisten auszuschalten. Mandalorianisches Erbe. Viele der von Jango angeheuerten Ausbilder, die nicht gewusst hatten, worauf sie sich einließen, da man ihnen nur gesagt hatte, sie würden Spezialkommandos ausbilden, waren zutiefst entsetzt, als sie feststellten, dass sie geklonte Kinder zu Soldaten machen sollten. Die Klonarmee wurde insbesondere von vielen Mandalorianern als Sklavenarmee empfunden, weil die Soldaten für eine Republik kämpfen und sterben sollten, mit der sie nichts zu tun hatten, die sie für ihre Arbeit nicht bezahlte und in der sie noch nicht mal ein Stimmrecht hatten. Die Klone durften ja nicht frei entscheiden oder einen Einsatz ablehnen und hatten gar keine Alternative zum Kämpfen. Freizeit war unbekannt, da Zeit jenseits des Schlachtfeldes ausschließlich mit Schlafen und Training gefüllt wurde und selbst während des Krieges konnten diejenigen Soldaten, die auf zivilisierten Welten wie zum Beispiel Coruscant stationiert waren, nicht nach Belieben die Kaserne verlassen und den Feierabend im Vergnügungsviertel verbringen, abgesehen davon, dass sie über keine Zahlungsmittel verfügten. Viele der Ausbilder waren deshalb bemüht, ihre Jungs deswegen so weit wie möglich für diese Ausbeutung zu entschädigen. Karl Skirata zum Beispiel schmuggelte für sie mandalorianische Spezialitäten wie Kuchen nach Kamino, was streng verboten war, da die Klone einer strikten, von den Kaminoanern ausgearbeiteten und für ihren altersbeschleunigten und deswegen sehr energiehungrigen Metabolismus optimierten Ernährungsplan zu befolgen hatten. Oder er gab ihnen Literatur zum Lesen, die eindeutig nicht auf ihrem Lehrplan stand. Die Mandalorianer, allen voran Jango Fett, versuchten ihren Squads zudem die mandalorianische Kultur nahezubringen, da sie der Ansicht waren, dass es sich bei ihnen um Mandalorianer handelte. Der schlimmste Zustand für einen Mandalorianer ist es, Darmanda zu sein, das heißt jemand, der nichts über seine Herkunft weiß und seine Identität und damit seine Seele verloren hat. Damit den Männern nach mandalorianischem Glauben ihre Seele gegeben wird, versuchten die Ausbilder, sie mit der Kultur vertraut zu machen, der sie entstammten. Die Null-Arks, die Arks und im begrenzten Umfang auch die Republikkommandos lernten deswegen neben Basic auch Mando-ar, und Jango Fett dichtete einige klassische mandalorianische Schlachtgesänge um, damit sie auf die Situation der Klonkrieger zutrafen. So wurden in den Texten zum Beispiel Jedi und Coruscant eingebaut. Insbesondere ein Lied, das Vode-an, wir alle sind Brüder, wurde zu einer Art Hymne der großen Armee der Republik und verbreitete sich im Laufe des Krieges auch unter den regulären Klontruppen, die zuvor nicht mit dieser Kultur in Kontakt gekommen waren. Auch ein archaisches Ritual, das Da Verda Ferda, Schattenkrieger, das durch rhythmisches Schlagen auf die Rüstung begleitet wurde, verbreitete sich nach und nach quer durch alle Reihen, was die Identifikation und den Chorgeist innerhalb der Armee mit Fortschreiten des Krieges deutlich steigerte. Training nach Kriegsbeginn. Mit Kriegsbeginn änderte sich auch das Training auf Kamino, da sich das Training der Klone unter Ausbildern als effektiver erwies als nur das Flash-Training. Klone wurden zu Gruppen zusammengefasst und absolvierten Kampftraining unter Aufsicht von Kopfgeldjägern. Einige dieser Ausbilder kehrten während des Krieges zurück, um weitere Kommandos auszubilden, und beteiligten sich auch am ARC-Kommandantentraining. In der nächsten Folge geht es weiter. Dann erzähle ich dir von der Kultur, von der Ausrüstung, von der Organisation der Klone, aber auch vom Status der überlebenden Soldaten nach den Klonkriegen. Würden die ihr ganzes Leben lang zu Soldaten gezüchteten Klone überhaupt ein normales Leben führen können? Das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Möge die Nacht mit dir sein.